und den Interessanten.
Kritisch, feministisch,
antirassistisch, utopisch,
subversiv, alternativ,
aktuell, antikapitalistisch,
intersektionell,
queer,
international,
kämpferisch,
autonom,
revolutionär. Info Lora 97,9.
Montag bis Freitag um 18 Uhr. Info Lora.
Willkommen bei Infolora am Donnerstag. Heute mit einem Spezialformat. Wir haben für euch aktuelle internationalistische Interviews herausgepickt von verschiedenen Radios. Wir hören in der nächsten Stunde ein Interview über Pressefreiheit in der Türkei, über Repression und Widerstand in Russland und über den Streit um Land in Argentinien. Und wir starten gleich direkt mit dem ersten heißen Thema. Radio Blau aus Leipzig hat Fatma interviewt. Sie arbeitet für eine Nachrichtenagentur in der Türkei. Das Interview ist auf Englisch, ich fasse deshalb kurz zusammen. Sie sprachen mit ihr über die Verhaftungswelle vom 25. April, das ist 3 Tage her, in der Region Diyarbakır. Insgesamt wurden dort 126 Personen in 21 Städten mit Terrorismusvorwürfen festgenommen. Und unter ihnen befinden sich 25 RechtsanwältInnen, 10 JournalistInnen, PolitikerInnen und Personen des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel auch SchauspielerInnen. Die Art des Vorgehens sowie der Zeitpunkt der Festnahmen lassen darauf schließen, dass es darum geht, die Opposition vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai, also in fast zwei Wochen, einzuschüchtern. Und ja, das Interview ist auf Englisch.
In the following, I'm speaking with Fatma. She's working for a news agency in Turkey. And yesterday, the Turkish state carried out a big operation against oppositional people. Can you give us a short overview of what happened yesterday in the morning?
Last morning, Turkish police conducted home raids in 21 cities across Turkey, and more than 100 people were arrested yesterday. The arrested people include journalists, activists, politicians, and theater actresses and lawyers, and they were arrested as part of an investigation launched in Diyarbakir, but we don't know anything about the investigation.
Some people might say that the operation from yesterday might be connected to the upcoming election on the 14th of May. Do you see a connection there, and what could it be?
Yes, when we look at the time of the arrest and the nationality of the people who were arrested yesterday, yes, we can say this is actually a crackdown on journalists and on other people against the government.
So maybe the government is trying to scare the people. What can you tell us about the popular sentiment? How do people feel about what happened?
Actually, you know, the people who think to vote against the government, they think that these arrests are because the government wants to silence the important figures in society. They think if they the government arrests journalists, activists, lawyers, politicians, that time the people will not learn the truth, the reality in Turkey.
As far as I heard, one journalist, Abdurrahman Gök, was also detained. What can you tell us about his whereabouts and his condition?
All arrested people are not allowed to see their lawyers for 24 hours. So I cannot say anything about his condition or the condition of other arrested people. But Abdurrahman Gök is one editor of Mesopotamia Agency, and he is a journalist.
What can you tell us about the possibilities for free press in Turkey? What are the conditions for journalism at the moment?
Actually, you know, Turkey is now all around the world as the prison of journalists. Every year we say maybe this year will be better for journalists, but unfortunately, every year more journalists are arrested in Turkey, or they face legal cases over terrorist charges. So in Turkey, I can say that if you are a journalist, if you write or report against the government, you can be arrested or face trial. Journalists were arrested yesterday morning in Turkey, but before this operation, two more operations were conducted against journalists. And now there are more than 25 journalists behind bars in Turkey. And they are waiting for 1 year, about 1 year, to stand trial. And they don't have any right to fair trial. And they are waiting in prison. Actually, all journalists think that the government wants to keep journalists in prison until the elections. So every journalist thinks that all journalists will be released after the election if the AKP lost the election.
They keep the journalists as hostages? Did I understand it right?
Yes.
What can be done to improve the situation in Turkey, or maybe also from outside of Turkey?
You know, for years, journalists and other people are arrested in Turkey. Okay, international organizations release statements to condemn the arrest of journalists or to condemn inhuman practices against the people in Turkey, or to condemn them everything, but they do not do anything, just release the statement. You know, I don't believe that international organization or other countries will do anything to improve the situation in Turkey. The people in Turkey suffer from undemocratic practices. And in Syria, you know, there is a civil war. People suffer from clashes, conflicts. And now in Sudan, people try to leave the country. And in Ukraine, there is a war. So, you know, I think all people are alone. They can do the best thing for themselves alone. We shouldn't wait any support or any help from other countries.
What do you think about the upcoming elections? Is there a possibility for Turkey to change for the better, to become a more democratic country, or is there an inherent risk of the situation getting worse?
For election, presidential election and parliamentary election. Now, according to research and surveys, Kılıçdaroğlu win more votes than Erdogan. So, yeah, maybe the government will change. If the government changed that time, yes, we can speak about a more democratic Turkey. But if not, unfortunately, we will face the same situation in the next years.
So we will hope all the best for the situation in Turkey. I am at the end of my questions, but maybe is there something that you want to add, something that is of importance for you?
Okay, so I want to just say this. Journalists are the voice of the people. And if you silence journalists, that time you will silence the country.
Repression und Widerstand in Russland. Über den relativ unbekannten feministischen Widerstand des Netzwerkes FAR, also Feminist Anti-War Resistance, gibt es verschiedene Berichte. Seit einem Jahr ist der Widerstand mit einer großen Bandbreite von Aktionen aktiv, von Flyer-Auslegen bis zum Sprengen von Bahngleisen, um Kriegsnachschub zu verhindern, genau, und so weiter. Und letzten Mittwoch ging es um die Nachricht, dass es eine Gesetzesinitiative gäbe, die Feminismus unter die Terrorgesetze fassen soll. Und deshalb hat jetzt Radio Dreieckland in Freiburg ein Interview gemacht mit Svetlana. Sie ist von der Sendung Radio Ech, und Radio Ech ist die halbstündige deutsche Ausgabe der russischen Redaktion von Radio Dreieckland in Freiburg.
Ich bin jetzt in Berlin und ich habe das natürlich verfolge ich, was da abläuft. Das ist ein bisschen eine Vorgeschichte, ja, zu dieser Gesetzesinitiative, die du angesprochen hast. Seit 9 Jahren läuft der Krieg in der Ukraine und seit über einem Jahr, seit dem 24. Februar 2022, läuft der sogenannte große Krieg. Das ist quasi die das ganze Territorium der Ukraine ist betroffen von diesem Krieg. Und es gibt verschiedene Blogger, verschiedene Charaktere, die damit Karriere machen und dadurch bekannt geworden sind. Und am 2. April dieses Jahres war ein Anschlag in St. Petersburg im Stadtzentrum am Ufer des Flusses Neva. Und da wurde ein sogenannter Blogger Vladlen Tatarski getötet. Das war am 2. April dieses Jahres. Und diese Person, das ist ein Pseudonym, Vladlen Tatarski, das ist ein Charakter aus einem Roman Generation P von einem berühmten russischen Schriftsteller Pelevin. Und wirklicher Name von diesem Vladlen Tatarski war Maxim Fomin. Und er ist bekannt geworden, weil er einen Telegram-Blog zum Krieg geführt hat und war so ein russischer Kriegspropagandist. In Wirklichkeit war ein ukrainischer Krimineller und saß in einem Gefängnis in der Nähe von Donetsk wegen Banküberfälle.
Entschuldige, ich habe auch gehört, er ist ein Rechter, ideologisch
ja,
rechts.
Ja, er ist ein Rechtsextremer, aber sozusagen seine Hintergründe, der war ein unbekannter Kriminelle, der Banküberfälle ausgeübt hat mit seiner Bande. Und dadurch wurde er wurde dann geschnappt in der Ukraine, wurde verurteilt, weiß ich nicht, wie viele Jahre er bekommen hat. Auf jeden Fall, der Mann saß als Kriminelle wegen seiner Banküberfälle in einem ukrainischen Gefängnis in der Nähe von Donetsk. Und dann 2014 begann dieser russische Krieg gegen die Ukraine. Und es waren militärische Auseinandersetzungen in der Nähe von diesem Gefängnis. Und dieser Maxim Fomin, bekannt als Vladlen Tatarski, konnte mit anderen Insassen aus dem Gefängnis fliehen und hat sich an diese Truppen angeschlossen. Die nennt man immer noch als Separatisten. In Wirklichkeit kann man schon sagen, das war alles von Russland inszeniert. Das waren dann russische Truppen und die Einheimischen, die sich daran angeschlossen haben. Und seit 2014, seit seinem Ausbruch aus dem ukrainischen Gefängnis, war dieser Fomin Tatarski war im Krieg. Das heißt, er hat über 8 Jahre gekämpft und durch diesen Krieg hat er entdeckt sein Talent, dass er ein Kriegsjournalist, so hat er sich genannt, dass er Kriegsjournalist ist. In Wirklichkeit hat er so einfach am Front gekämpft und hat darüber berichtet. Und nicht einfach unabhängig berichtet, sondern er war ziemlich bekannt in Russland Blogger, weil die Menschen den offiziellen Quellen nicht vertrauen und deshalb alle, auch die pro-russisch sind, alle lesen Telegram-Kanäle.
Ja. Du hast jetzt auch von diesem Anschlag erzählt, also und auf den wurde ein Anschlag verübt am 2. April.
Genau, und das ist noch, was wahrscheinlich den deutschen Zuhörern schon inzwischen bekannt ist. Es gibt so einen Evgeny Prigozhin, bekannt als Putins Koch, der Karriere gemacht hat und der die private Armee Wagner gegründet hat und bezahlt. Ja? Das ist quasi der Inhaber dieser privaten Armee Wagner, Evgeny Prigozhin, der hat auch Business, dass er so in Gastronomie und Restaurants und so weiter. Und dieser Anschlag passierte in seinem Café, dass er den russischen rechtsradikalen Hacker zur Verfügung gestellt hat, wo sie sich versammelt haben und haben dann ihre Kyberattacken geplant an ukrainische Einrichtungen, westliche Einrichtungen und so. Sozusagen, der Anschlag war in einem Café. Das Café war bekannt als Treffpunkt rechtsradikalen Kriegshacker. Und dieser Tatarski wollte dort sein neues Buch präsentieren. Und dann kommen wir, wie hat das alles mit dem Feminismus zu tun? Dann hat eine junge Frau diesem Blogger eine Büste von ihm geschenkt. Ja? Und witzig ist, dass es zuerst wurde sie von der Sicherheitskräften nicht reingelassen ins Café, weil sie vermutet haben, es könnte ein Sprengstoff in der Büste drin sein. Aber irgendwie hat sie geschafft, reinzukommen und hat diesem Blogger gesagt, sie hat ein Geschenk für ihn, aber die Security lässt sie nicht rein. Da hat dieser Blogger gesagt, nein, lass sie so durch. Dann gibt es Videos aus diesem Café, da hat sie diese Büste ihm überreicht. Der war ganz stolz.
Gell, das war eine Büste von ihm, die ihn dargestellt hat, oder?
Genau, die ihn darstellt, ja. Und der ist Opfer seiner Eitelkeit geworden. Security wollte diese Büste nicht reinlassen. Er hat darauf bestanden. Die junge Frau hat ihm das übergeben. Und er hat diese Büste von sich selbst neben sich gestellt. Und etwa 40 Sekunden später explodierte die Büste. Und der ist der Einzige, der gestorben ist, weil diese Büste neben ihm stand. Aber man sagt, es waren bis 40 Leute, die verletzt wurde, aber nicht schwer verletzt wurde. Die Videoaufnahmen aus diesem Café sehen schrecklich aus. Und es gibt Videos, dass diese junge Frau dann nach diesem Anschlag das Café verlassen konnte. Ja? Und einen Tag später haben die russischen Geheimdienste erklärt, dass diese Frau ist Daria Trepova, die sich als Feministin positioniert. Sie ist 26 Jahre alt, lebt in St. Petersburg, ist verheiratet und dann kam raus, dass sie schon vor einem Jahr, sie und ihr Mann verhaftet wurden, weil sie an Antikriegsdemonstrationen, die im Februar 2020 in Russland stattfanden, beteiligt waren und wurden dann festgenommen und haben dann Videos aus der Polizei gepostet und dann sind sie nach Georgien geflohen. Und vor einigen Monaten ist diese Frau Daria Trepova aus Georgien zurück nach Russland gekommen und die kann dann in bestimmten Kreisen, ich kannte sie, vor April kannte ich sie nicht, aber sie ist angeblich bekannt in feministischen Kreisen und hat sich als eine feministische Aktivistin positioniert.
Wird das jetzt Feministin angehängt oder ist das nachweislich aus feministischen Kreisen?
Naja, Nachweis, so überall auch in Wikipedia steht, dass sie sich als, also dass sie feministische Aktivistin war. Aber was sie da gemacht hat und wie, das kann ich nicht beurteilen. Und ich hatte dann einen Spitznamen, die war auch in feministischen Kreisen nicht unter ihrem richtigen Namen, aber so ziemlich jung und ziemlich jung und hat sich positioniert als Feministin. Aber ob sie tatsächlich das gemacht hat, ob sie beteiligt war, ob sie einfach diese Büste bekommen hat und dachte, dass sie eine Kunstaktion macht. Es gibt so sehr viele Fragen, die wir nicht beantworten können und nicht beantworten werden, weil es ist eine politische Diktatur. Es gibt keine Pressefreiheit, es gibt keine Presse mehr, es gibt nur Propaganda. Deshalb so, die offizielle russische Version ist, dass diese Daria Trepova, 26 Jahre alt, Feministin, ist quasi die Hauptverdächtigte für diesen Anschlag und dass sie diese Büste übergeben hat. Man weiß nicht, ob sie wusste, was da drin ist oder nicht. Aber das ist schon verdächtig, wenn sie gewusst hätte, dass da eine Bombe ist. Wieso ist sie dann in der Nähe geblieben? Weil es war da gefährlich. So, es scheint, dass sie wahrscheinlich doch nicht wusste, was drin war. Aber mehr wissen wir nicht. Jetzt sagt also der russische Staat, dass sie die Hauptverdächtigte ist und dass sie nicht alleine gewirkt hat. Und man versucht natürlich schon die Ukraine einzubeziehen, dass sie dann von ukrainischen Geheimdiensten benutzt wurde und so. Aber das werden wir nicht erfahren. Wichtig aber ist, dass schon am 2. April war dieser Anschlag. Dann wurde sie schnell verhaftet und sie hat versucht zu fliehen, weil sie dann auch ihre Frisur geändert hat und so weiter. Aber schon am 4. April hat ein Duma-Abgeordneter eine Initiative gemacht. Oleg Matwejchev, glaube ich, ist sein Name. Dass zwei Tage nach dem Anschlag hat diese Duma-Abgeordnete einen Vorschlag gemacht, dass man Feminismus als eine extremistische Ideologie einstuft und damit in Russland verbietet.
Ich muss nochmal einen Schritt zurück machen. Kriegst du was mit oder weißt du was über die Debatte zu Gewalt gegen Menschen jetzt von Seiten Feminist Anti-War Resistance, also dem feministischen Widerstand oder anderen Gruppen? Wird das diskutiert oder gibt es da eine Haltung oder ist das nicht bekannt?
Mir ist es leider nicht bekannt. Da tief bin ich nicht. Weil ich so persönlich selbst bin jetzt seit über einem Jahr mehr mit der Ukraine und mit den Ukrainern in Deutschland beschäftigt als mit inneren russischen Entwicklungen. Ich kriege schon was mit, aber nur meistens auch aus der Presse. Deshalb, ich bin so in diese interne Diskussion nicht verwickelt. Und ich weiß, dass da die Menschen sich radikalisieren, ja, und dass es quasi ein friedlicher Widerstand ist in Russland im Moment nicht möglich. Das heißt, so was man hier so kennt, dass man irgendwelche Kunstaktionen macht oder Demonstrationen oder so, oder irgendwelche Kundgebungen, das kann man in Russland alles nicht mehr machen. Das ist ein Selbstmord und die Aktivisten, die noch da gibt oder die geflohen sind, die sagen auch, das ist sehr unvernünftig, jetzt Leute zu irgendwelchen Kundgebungen aufzurufen. Also allein, wenn man das Wort Krieg benutzt, ja, das ist offiziell, heißt alles, was passiert, dieser schreckliche Krieg, darf man nicht in Russland als Krieg bezeichnen. Dafür kriegt man 7 Jahre Knast, sozusagen.
Und diese Debatte zu Gewalt oder welcher Aktionsform, die wird vermutlich auch nicht öffentlich geführt und dazu kannst du uns
das Einzige, was ich dazu sagen kann, es gibt eine sehr berühmte Journalistin, die lesbisch ist, auch so offene Lesbe, Elena Kostyuchenko, und sie hat mehrere Jahre für die Novaya Gazeta in Moskau berichtet, ja. Und die hat dann in den ersten Monaten des Krieges ist sie in die Ukraine gefahren, über Polen, und hat auch aus Mariupol zum Beispiel berichtet und aus anderen ukrainischen Städten. Und danach konnte sie natürlich nicht mehr nach Russland und die war dann in Berlin. Und ich weiß nicht, was diese Elena Kostyuchenko jetzt macht, weil sie war quasi die feministische Stimme, ja. Eine sehr bekannte, sehr begabte Journalistin. Und sie hat vor einem Jahr, ich glaube, ja, das war so April, Mai, hat sie einen Post in Facebook veröffentlicht, wo sie sehr traurig mitgeteilt hat. Sie haben versucht, friedlich mit den Wörtern quasi gegen dieses Regime was zu machen. Leider haben sie alle verloren. Und sie hat geschrieben in Facebook, die sieht nicht mehr, dass dieser friedliche Protest etwas bringt oder dass die Wörter etwas bringen und findet, dass ab jetzt nur die Gegengewalt hilft.
Ja, es gibt ja auch viel militanten Widerstand. Da kriegt man immer wieder Meldungen auch über diesen Chat von Feminist Anti-War Resistance. Bahngleise werden gesprengt und die Rekrutierungsbüros angegriffen und viel Verschiedenes. Dazu nochmal die Frage, wie groß ist so ein Widerstand in Russland gerade überhaupt im Verhältnis in der Gewichtung zur Gesamtbevölkerung?
So, leider, ich bewundere auch, das sind die tapferen Menschen, die sowas machen. Zum Beispiel, gestern wurde eine Drohne mit Sprengstoff bei Moskau entdeckt, ja. Die untersuchen jetzt auch, ob es eine ukrainische Drohne waren, ob es die sogenannten Partisanen, die das selber machen, ja, von Russland aus. Es gibt diese Menschen bestimmt und es gibt einige Anschläge von Jugendlichen oder auch von Rentnerpaar auf diese Militärstützpunkte oder diese Rekrutenanwerbepunkte und so weiter. Aber leider, es ist ein Tropfen auf heiße Steine. Es ist im Vergleich zur Bevölkerung, das ist einfach nichts. Das sind einzelne Menschen, die sowas machen. Und ich glaube, es gibt keinen organisierten Widerstand. Und das Einzige, was ich so mitgekriegt habe, viele Ukrainer wurden aus besetzten Regionen deportiert nach Russland. Es gibt dieses System von Filtrationslager, wo sie verhört werden, bevor sie aus dem ukrainischen Territorium nach Russland kommen dürfen. Und viele dieser Menschen, die wollen gar nicht in Russland bleiben, die wurden nach Russland gebracht gegen ihren Willen. Und diese Menschen fahren dann über Russland in die Europäische Union, wo sie Asyl bekommen, also es gibt Netze von russischen Staatsbürgern, die diesen Ukrainer helfen. Das weiß ich, das habe ich persönlich aus meinen privaten Kontakten auch gehört, aber es gibt auch angeblich Telegram-Gruppen, wo sie das alles koordinieren. Das ist das Einzige, was ich wirklich selber gehört habe und habe kenne Leute, die mir gesagt haben, dass sie solche Leute kennen, die das in Russland.
Und wenn die russische Bevölkerung das mit